Hallo, herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst der Evangelischen Gemeinschaft Spetzerfehn. Ich heiße Hendrik Ermlich, ich bin Evangelist und bin bei Friends angestellt. Das ist eine Organisation, die der Gemeinde Christustreff in Marburg angegliedert ist. Und ich habe heute die Verkündigung. Das Thema, das ich mir für diesen Sonntag ausgesucht habe, ist das Thema standhaft bleiben. Das Leben als Christ ist ja in verschiedenen Situationen angefochten, manchmal auch herausgefordert. Und dieses Thema standhaft bleiben ist auch ein Thema, das Paulus, dem Apostel Paulus, sehr wichtig war, besonders in Bezug auf seinen Kollegen und seinen Freund Timotheus. Und dazu möchte ich euch den heutigen Bibeltext vorlesen, über den ich reden werde. Das ist der Text aus dem 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 17. Da heißt es hier: Du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimm sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und eingebildet. Sie werden Gott und Menschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen und haben vor nichts mehr Ehrfurcht. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Gute. Zu jedem Verrat bereit, sind sie leichtsinnig und werden von Hochmut verblendet. Sie leben nur auf ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie nichts wissen. Halte dich von solchen Menschen fern. Zu ihnen gehören nämlich auch die, die sich in Häuser einschleichen und das Vertrauen solcher Weibsbilder gewinnen, in deren Leben sich viel Sünde angesammelt hat und die von allen möglichen Begierden angetrieben werden. Die immer zu etwas Neues hören wollen und doch unfähig sind, jemals zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. So wie Jannes und Jambres sich einst gegen Moses stellten, so widersetzen sie auch diese Verführer der Wahrheit. Es sind durch und durch verdorbene Menschen, deren Glaube keiner Prüfung standhält. Doch sie werden nicht weit damit kommen, denn ihr Unverstand wird sich allen zeigen, wie es auch bei jenen Ägyptern der Fall war. Doch du bist meiner Lehre gefolgt. Du hast dich an meinem Verhalten und meinen Lebenszielen ausgerichtet. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe zum Vorbild genommen. Du kennst meine Standhaftigkeit in den Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochia, Ikonion und Lystra widerfahren sind. Welche Verfolgung ertrug ich da? Und aus allen hat der Herr mich gerettet. Übrigens werden alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen müssen. Böse und betrügerische Menschen dagegen werden es immer schlimmer treiben, andere in die Irre führen und selbst irregeführt werden. Du aber bleib bei dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren, und du bist von frühester Kindheit an mit den Heiligen Schriften vertraut, die dir die Weisheit vermitteln können, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Schrift ist vom Gottesgeist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Soweit der Bibeltext. Paulus beginnt und schreibt: Du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimm sein wird. Paulus bezieht sich hier auf die sogenannte Endzeit. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du dieses Wort hörst. Ich erlebe immer wieder, dass viele Christen bei diesem Wort Endzeit sehr verunsichert sind. Da hat man oft diese ganzen Bilder von den Plagen und den Seuchen und den Kriegen, von der Christenverfolgung und alles, was in der Offenbarung und an anderen Stellen im Wort Gottes beschrieben wird. Und das macht uns oft Angst. Aber die Endzeit oder die Rede von der Endzeit ist ja nicht geschrieben worden, um uns Angst zu machen, sondern um uns mit Hoffnung zu erfüllen. Weil es ja letztendlich nicht darum geht, dass die Erde kaputt geht, sondern darum, dass Jesus Christus wiederkommt. Das ist ja eigentlich die Hoffnung, die uns Christen erfüllt oder auch erfüllen sollte. Wir leben in der Endzeit. Seit dem Tag, an dem Jesus Christus zurück in den Himmel gegangen ist, zu seinem himmlischen Vater, leben wir in der Endzeit. Das wird uns vielleicht jetzt durch diese Corona-Krise noch mal ein bisschen mehr wieder ins Bewusstsein gerufen, aber wir leben eigentlich schon immer in der Endzeit. Und das, was Paulus hier schreibt, er geht ja davon aus, dass das, was Timotheus erleben wird, das, was in der Endzeit passiert, dass Timotheus das selber noch am eigenen Leib erfahren wird. Das heißt, Paulus hatte ja auch diese Naherwartung, dass Jesus wirklich jederzeit wiederkommen konnte. Und darum schreibt er hier: Du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimm sein wird. Das klingt erstmal wieder sehr dramatisch, schlimm. Was meint Paulus aber damit? Was ist denn schlimm an dieser Endzeit? Jetzt müssen wir uns bewusst sein, dass Paulus hier nicht die verschiedenen Merkmale der Endzeit beschreiben will, sondern es geht hier um einen bestimmten Punkt. Er schreibt nämlich die Menschen. Das heißt, das, was in dieser Endzeit schlimm sein wird, sind die Menschen. Und dann beschreibt Paulus hier mit 19 Eigenschaften, wie die Menschen sein werden. Geldgierig, großtuerisch, eingebildet, ohne Ehrfurcht, lieblos, unversöhnlich und. Das ist das, was schlimm ist. Und wer sind diese Menschen, von denen Paulus hier redet? Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst sind, weil Paulus schreibt hier über eine ganz bestimmte Art von Menschen. Paulus spricht hier nicht über die Menschen, die in dieser Welt leben, sondern Paulus hat ganz konkrete Menschen im Blick. Er beschreibt diese Menschen nämlich einmal, können wir das nachlesen, in Vers 5. Da schreibt Paulus nämlich: Diese Menschen geben sich zwar einen frommen Anschein. Diese Menschen geben sich einen frommen Anschein. Das heißt, Paulus schreibt hier nicht über Muslime, er schreibt ja auch nicht über Atheisten oder sonst über andere Leute, sondern er schreibt hier über Christen. Es geht hier um Menschen, die sich selber einen frommen Anschein geben, die sich selber als Christen bezeichnen, die vielleicht auch getauft sind, die ein What Would Jesus Do Band tragen oder die eine Kreuzkette haben. Es geht um Menschen, die in den Gemeinden drinne sind. Und Paulus beschreibt sie noch einmal in Vers 8, wo es heißt: Es sind durch und durch verdorbene Menschen, deren Glaube keiner Prüfung standhält. Das heißt, es sind auch Menschen, die glauben. Menschen, die an Gott glauben. Menschen, die auch vorgeben, an Jesus zu glauben. Und das ist ganz wichtig. Also über die Menschen, die Paulus hier schreibt, das sind Christen. Menschen, die einen frommen Anschein haben. Menschen, die ihren Glauben haben. Aber was ist das Problem mit diesen Menschen? Das Problem ist, sagt Paulus, dass ihr Leben nichts von Gott widerspiegelt. Rein gar nichts. Paulus schreibt hier, wie ich gerade schon gesagt habe, 19 Eigenschaften. Ich gehe mal ganz schnell so ein bisschen darüber. Er schreibt, die Menschen werden selbstsüchtig sein, also egoistisch. Menschen denken nur an sich. Sie werden geldgierig sein. Es geht nur noch ums Geld. Sie leben fürs Geld. Sie werden großtuerisch sein. Sie geben an, sie prahlen, sie sind eingebildet. Sie werden Gott und Menschen beleidigen, sie werden ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Das ist auch ein Zeichen dieser Menschen, dass sie vor nichts mehr Respekt haben. Und wir merken das schon heute, wir leben in einer Zeit, wo gerade viele Jugendliche keinen Respekt mehr haben vor den Lehrern, keinen Respekt mehr vor alten Leuten, selbst viele Menschen haben vor der Polizei keinen Respekt mehr. Und wenn wir schon so sind und unsere Generation wieder so neu erziehen, dass auch sie keinen Respekt mehr haben, wo führt das denn eines Tages hin? Menschen werden immer weniger Respekt haben vor Autoritäten, vor anderen Menschen. Paulus schreibt, sie sind undankbar. Sie sind lieblos, sie sind unversöhnlich. Das merken wir auch daran, wenn wir schauen, wie viele Ehen in unserem Land kaputt gehen. Natürlich lässt es sich manchmal nicht vermeiden, dass Ehen zerbrechen. Aber wie oft liegt es einfach nur daran, dass Menschen eine unversöhnliche Einstellung haben? Sie werden ihre Mitmenschen verleumden, das heißt, sie werden Gerüchte streuen, sie werden verbittert über andere Menschen reden, sie werden nur das Schlechte über andere Menschen reden und sie werden sich hemmungslos ausleben. Das heißt, es geht letztendlich nur darum, dass man seine Bedürfnisse auslebt. Und das ist ja auch ein typisches Merkmal in unserer Gesellschaft. Jeder darf das ausleben, wie er will. Dieser ganze Gender-Mainstream, den wir heutzutage haben, wo jeder letztendlich das ausleben kann, wie er sich fühlt oder was er gerade denkt. Und wo du dieses Prinzip, diese Identität, die Gott einem Menschen gegeben hat, als Mann oder Frau völlig über den Kopf geschmissen wird, wo dieses Konzept von Ehe, das Gott gestiftet hat zwischen einem Mann und einer Frau, überhaupt nicht mehr aufrecht gehalten wird. Das heißt, die Menschen haben keine Werte mehr, sondern sie leben sich hemmungslos aus. Sie lassen sich von ihren Begierden, von ihren Lüsten, von ihrem Eigenwillen leiten. Sie sind gewalttätig, sagt Paulus, und sie hassen das Gute. Zu jedem Verrat bereit, sie sind leichtsinnig und werden vom Hochmut verblendet. Hochmut, Stolz, Arroganz. Das heißt, die Menschen lassen sich auch nichts mehr sagen. Es kommt nichts mehr an sie ran. Ja, sie wissen sich immer zu rechtfertigen, sie wissen sich immer aus der Lage herauszureden, sie haben immer eine Entschuldigung parat, aber sie lassen das Wort Gottes gar nicht mehr an sich heran. Sie lassen es nicht einmal mehr zu, dass man anderer Meinung ist. Und das erleben wir auch heute, wenn wir als Christen eine klare Meinung haben zu unserem Glauben oder auch zu unserem Werteverständnis, das wir aus der Bibel heraus haben, dann werden wir merken, wie oft wir damit Anfeindungen konfrontiert werden. Weil die Menschen arrogant sind, hochmütig. Sie wollen sich nichts mehr sagen lassen, nicht von Gott und auch nicht von anderen. Sie leben nur noch für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Und genau darum geht es auch in unserer Gesellschaft. Es geht um Konsum, es geht darum, dass wir auf unsere Kosten kommen. Es geht darum, dass wir Geld verdienen, dass wir das Geld aufgeben für Dinge, die unsere Lebensqualität verbessern sollen. Es geht letztendlich nur um das Vergnügen dieser Gesellschaft. Immer mehr, immer besser, immer schneller, immer das Neueste und immer das, was mir Spaß macht, das, was mir gut tut, ohne Rücksicht auf Verluste. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen diese Menschen nichts wissen. Ich möchte, dass du jetzt an dieser Stelle das Video einfach mal pausierst und dass du diese Charaktereigenzüge noch einmal für dich durchgehst. Und mal drüber nachdenkst, inwieweit diese Dinge eigentlich dein Leben widerspiegeln. Ich meine, es ist klar, jeder Christ wird sich irgendwo wiederfinden. Auch als Christen sind wir manchmal lieblos, auch manchmal unversöhnlich, auch manchmal egoistisch. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber was Paulus hier deutlich macht, ist, dass das Leben dieser Menschen von diesen Eigenschaften dominiert wird. Und das ist bei einem Jünger Jesu völlig anders. Und darum lade ich dich ein, pausiere jetzt gerade mal das Video und denk mal darüber nach und schau mal. Und wenn du merkst, dass dein Leben tatsächlich von diesen Eigenschaften, die Paulus hier beschreibt, dominiert wird, dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du dir nochmal Gedanken machst, ob du noch wirklich in der Nachfolge von Jesus Christus stehst. Und jetzt geht Paulus über zu Timotheus. Und jetzt geht es um diese Standhaftigkeit. Er sagt nämlich zu Timotheus als allererstes, halte dich von solchen Menschen fern. Das heißt in erster Linie, dass er sich von diesen Menschen abgrenzen soll. Das heißt nicht, dass man vielleicht keinen Kontakt mehr hat, aber dass man sich zumindest von diesen Menschen abgrenzt. Und das nicht aus einer böswilligen Absicht heraus oder um auf Menschen herabzuschauen, sondern das ist eine Art geistlicher Selbstschutz. Weil diese Menschen oft einen starken negativen Einfluss auf die Gemeinde oder auch auf Jünger Jesu haben. Und darum ermutigt Paulus hier Timotheus und sagt, hör mal zu, bei solchen Menschen, da grenze dich ganz klar ab. In deinem Glauben, in deinen Werten, in dem, wie du lebst, grenz dich von diesen Menschen ab. Und dann sagt Paulus, zu ihnen gehören nämlich auch die, die sich in Häuser einschleichen und das Vertrauen solcher Weibsbilder gewinnen, in deren Leben sich viel Sünde angesammelt hat und die von allen möglichen Begierden getrieben werden. Das ist ein ziemlich hartes Wort. Aber Paulus macht hier deutlich, dass Menschen befinden sich immer in einer Entwicklung. Menschen entwickeln sich. Je nachdem, was ich für einen Input in meinem Leben habe oder je nachdem, mit welchen Leuten ich umgehe, werde ich mich in meinem Leben verändern und mich in eine gewisse Richtung bewegen. Wenn ich als Jünger Jesu in der Nachfolge lebe, dann werde ich mich mehr und mehr an Jesus ausrichten und mich mehr und mehr dahingehend verändern, dass ich Jesus ähnlicher werde. Wenn ich aber mich an dieser Welt orientiere, an den Medien, an den gesellschaftlichen Werten, dann werde ich mich ganz klar in eine entgegengesetzte Richtung von Jesus Christus bewegen. Und genau das macht Paulus ja auch mit diesem Text deutlich. Er sagt, wenn diese Menschen schon so sind, dann wird sich irgendwann auch ein gewisser Abwärtstrend in ihrem Leben deutlich machen. Und ein Punkt, den Paulus hier anspricht, das ist die sexuelle Unmoral. Das heißt, diese Menschen sozusagen schleichen sich Ja, in das Haus von Frauen, die ihren Begierden, ihren Lüsten folgen. Das heißt, ganz oft merkt man bei solchen Menschen, dass ihr Leben an bestimmten Punkten darin zusammenbricht, dass sie in sexueller Unmoral leben. Sei es Pornografie, sei es Ehebruch, sei es in wilden Beziehungen, wie auch immer. Aber diese Einstellung des Lebens zeigt sich dann letztendlich auch in Taten und in einem konkreten Lebensstil wieder. Und den zweiten Punkt, den Paulus hier anspricht, ist, dass sie immerzu etwas Neues hören wollen und doch unfähig sind, jemals zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Diese Menschen wollen immer wieder etwas Neues. Das heißt, ihnen reicht letztendlich das Evangelium nicht. Ich habe das schon so oft erlebt, dass Leute, die sich selber als Christen bezeichnen, dann zu mir kommen und plötzlich sagen, ja Mensch, ich habe hier das und das gelesen von diesen Menschen und Mensch, das ist doch cool, das müssen wir auch in der Gemeinde auch so machen. Dann kommen sie an und haben in der Esoterik die Klangschalen gesehen, denken, Mensch, das können wir als Christen auch machen. Dann haben sie irgendwo das Yoga gesehen und Mensch, als Christen können wir auch Yoga machen, das kann man auch ummodellieren oder der andere hat seine Mandalas, die er zeichnen will. Es muss immer etwas Neues her. Es hat diesen Anschein, dass der Glaube an Jesus Christus alleine diesen Menschen nicht reicht. Aber sie haben immer wieder etwas Neues aus anderen Religionen, irgendwelche andere Gedanken, aus irgendwelchen anderen Ideologien. Immer wieder muss etwas Neues her, es muss etwas dazu. Und Paulus sagt, das ist ein Merkmal von Menschen, die diese Wahrheit in Christus letztendlich gar nicht begriffen haben. Denn wenn wir Jesus haben, dann haben wir die Fülle. Wenn wir Jesus haben, haben wir die Wahrheit und dann brauchen wir nichts mehr von außen da reinzuholen, weil dann haben wir alles. Und da merkt man diesen Leuten auch an, dass sie innerlich diese Wahrheit in Christus nicht haben, weil sie immer wieder etwas Neues ranholen müssen. Weil sie immer wieder ihr Leben aufpimpen müssen, weil sie immer denken, da kann man noch irgendwie etwas mehr oder das kann man noch mit dazu nehmen. Aber wenn wir Christus haben, dann haben wir bereits alles, dann brauchen wir nichts mehr. Und dann sagt Paulus hier, diese Menschen sind wie Jannes und Jambres. Das waren zwei Zauberer, die am Hof des ägyptischen Pharaos gearbeitet haben, in der Zeit, als Gott den Mose nach Ägypten schickt, um das Volk Israel aus der Verbannung zu holen, aus der Sklaverei. Und als Mose dort auftaucht vor dem Pharao mit der Forderung, im Namen Gottes das Volk Israel laufen zu lassen, da tut Mose im Auftrag Gottes Wunder. Und diese beiden Zauberer, die da nicht mit Namen erwähnt werden, die äffen ihn nach. Das erste Zeichen, was Mose macht, ist, dass er einen Stock hat, den er zu Boden wirft, der dann zur Schlange wird. Und siehe da, die beiden Zauberer machen es nach. Sie nehmen einen Stock, schmeißen auf den Boden und auch diese beiden Stöcke werden zur Schlange. Nur, dass Moses Schlange stärker ist und diese beiden Schlangen auffrisst. Die ersten Wunder können die Zauberer noch nachmachen. Sie können Wasser zu Blut verwandeln. Sie können Frösche herstellen, wie auch immer sie das gemacht haben, mit ihrer Magie, mit ihrer Kraft. Aber irgendwann reicht ihre Kraft nicht mehr aus und sie müssen erkennen, das hier ist der Finger Gottes. Das heißt, sie erkennen, dass in Mose der lebendige Gott wirkt. Und als mit der einen Plage, dass die Ägypter mit Geschwüren bestraft werden, da können sie selber nicht mehr vor dem Pharao erscheinen, weil sie selber von dieser Plage befallen sind. Diese beiden Zauberer haben mit ihrer Magie die Menschen verblendet. Sie haben dem Pharao und den gesamten Hofstaat und selbst den Rest der Ägypter verblendet, haben versucht, sie von der Wahrheit fernzuhalten, damit sie nicht die Wahrheit, den lebendigen Gott erkennen, der durch Moses an den Hof gekommen war. Und genauso, sagt Paulus, ist es auch mit diesen Menschen. Das ist kein Spaß mit solchen Menschen, sondern von denen geht eine wahnsinnig verführerische Kraft für die Jünger Jesu aus. Zumindest was den Lebensstil betrifft. Und Paulus sagt nochmal ganz deutlich und sagt, genauso wie es mit den beiden Zauberern in Ägypten war, so heißt es hier in Vers 9. Doch sie werden nicht weit damit kommen, denn ihr Unverstand wird sich allen zeigen, wie es auch bei jenen Ägyptern der Fall war. Das heißt, letztendlich wurden die beiden Zauberer von der Macht Gottes zurückgewiesen. Und so wird es bei diesen Menschen letztendlich auch sein. Und dann geht Paulus weiter und sagt zu Timotheus, doch du bist meiner Lehre gefolgt. Du hast dich an meinem Verhalten und meinen Lebenszielen ausgerichtet. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe zum Vorbild genommen. Du kennst meine Standhaftigkeit in Verfolgung. Timotheus hat sich Paulus zum Vorbild genommen. Und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist für uns als Jünger Jesu, die wir in der Nachfolge Jesu leben, dass wir Menschen haben, die für uns Vorbilder sind. Wer sind deine Vorbilder im Glauben? Wer sind die Menschen, zu denen du aufblickst, Menschen, die eine Leidenschaft in ihrem Glauben ausstrahlen, wo du sagst, Mensch, das möchte ich auch haben? Wo hast du Christen, die dir in ihrer Ehe ein Vorbild sind, wo du sagst, Mensch, so wie die ihre Ehe leben, so möchte ich das auch? Wo hast du vielleicht Christen, die ja mit anderen Menschen über ihren Glauben reden, wo du sagst, Mensch, der ist für mich ein Vorbild, so möchte ich das auch haben? Vorbilder, denen du nacheifern möchtest. Hast du solche Vorbilder? Und wenn nicht, dann wäre es, glaube ich, wichtig, dass du dir diese Menschen suchst, dass du dir solche Vorbilder suchst. Timotheus hat sich Paulus zum Vorbild genommen. Jetzt kann man sagen, das ist eine hohe Messlatte. Aber auf der anderen Seite brauchen wir diese Menschen, die uns Vorbilder sind. Und darum finde ich es so wichtig, dass wir auch als Gemeinde wirklich Gemeinschaft leben. Jesus hat ja eine Gemeinschaft gelebt von Jüngern. Das heißt, Jesus hat ja sein Leben für diese 12 Jünger geöffnet. Er hat ja Menschen erlaubt, in sein Leben hineinzuschauen. Diese Jünger haben erlebt, wie Jesus sich beim Essen verhalten hat, wie er gebetet hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er gepredigt hat. Diese Jünger haben einfach alles von Jesus mitbekommen. Jesus war ihr Vorbild. Und das ist ja genau das, was christliche Gemeinschaft auszeichnet. Nicht, dass wir uns nur in irgendwelchen Gruppen treffen und immer irgendwie distanziert voneinander sind, sondern dass wir authentisch unser Christsein leben und es für andere Menschen öffnen, damit sich andere Menschen in unserem Leben ein Vorbild nehmen können. Gerade auch die jüngere Generation an uns Älteren. Wer sind deine Vorbilder? Vielleicht kannst du dir auch Vorbilder aus der Bibel nehmen. Gibt es Menschen aus der Bibel, die dich faszinieren? Vielleicht ein Daniel, ein Josua, eine Esther oder vielleicht auch ein Paulus, wo du sagst, das sind Menschen und so wie die gelebt haben, diese Eigenschaften, die sie verkörpert haben, die möchte ich auch so leben. Es ist wichtig, dass wir Vorbilder haben. Was hat Timotheus an Paulus fasziniert, dass er sich ihn zum Vorbild genommen hat? Paulus sagt, du hast dich an meinem Verhalten und meinen Lebenszielen ausgerichtet. Und damit steht Paulus natürlich ganz klar im Kontrast zu diesen Menschen, zu denen er sich vorhin abgegrenzt hat. Menschen, die einen frommen Anschein haben, Menschen, die ihren Glauben haben, aber letztlich ein Leben leben, das Gott keine Ehre gibt. Paulus war da völlig anders. Timotheus hat sich an dem Verhalten von Paulus orientiert und auch an seinen Lebenszielen. Und was war denn das Lebensziel von Paulus? Sein Lebensziel war es, das Evangelium zu den Menschen zu bringen, zu den Menschen, die es nicht gehört haben. Das war das oberste Ziel von Paulus. Ich möchte, dass du dir jetzt nochmal ein bisschen Zeit nimmst, das Video auf Pause drückst und dir nochmal Gedanken machst über diese Frage, was ist eigentlich dein Lebensziel? Was verfolgst du mit deinem Leben? Mit deiner Familie? Oder mit deiner Firma? Lebensziel heißt ja nicht hier, dass man werden muss wie Paulus, dass man Missionar wird. Darum geht es hier gar nicht. Aber die Frage ist doch, dass ich selbst als Arbeitnehmer oder als normaler Mensch, welches Lebensziel verfolge ich? Zum Beispiel meine Familie. Ja? Warum habe ich eine Familie? Habe ich Kinder, weil ich dadurch erhoffe, dass sie mir die Liebe geben, die ich von meiner Familie, von meinen Eltern nie bekommen habe? Habe ich einen Mann, dass ich hoffe, dass er sich um mich kümmert und meine Bedürfnisse stillt? Habe ich eine Frau, damit sie mir den Rücken frei hält, damit ich Karriere machen kann? Warum habe ich eine Familie? Was ist das Ziel mit meiner Familie? Was wollen wir als Familie? Leben wir nur für uns, um unsere Bedürfnisse zu stillen? Oder haben wir als Familie ein Ziel, gemeinsam das Reich Gottes zu bauen? Den Namen von Jesus rauszutragen? Oder auch mit meiner Firma? Was ist das Ziel meiner Firma? Warum bin ich Unternehmer? Geht es darum, Kohle zu machen? möglichst viel Geld zu machen, um ein gutes Leben zu haben, um mir eine Vorrangstellung zu schaffen gegenüber der Konkurrenz? Oder verfolge ich ein anderes Ziel mit meiner Firma? Geht es mir darum, das Evangelium an Jesus Christus weiterzugeben? An meinen Beschäftigten? Vielleicht durch meinen Einfluss, den ich in der Gesellschaft bekomme? Oder auch finanziell durch Unterstützung? Ist das Hauptmotiv Geld machen oder ist das Hauptmotiv, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen? Auch das ist diese Frage als Unternehmer, welches Lebensziel habe ich? Oder auch für mich, ganz normal in meinem Leben, wofür lebe ich, wofür bin ich da? Was ist mein Lebensziel, was will ich von Leben? Dreht es sich nur um meine Bedürfnisse, um das, was ich noch erreichen will, um das, was ich alles erleben will? Oder ist mein Lebensziel, hat es wirklich diese Ausrichtung, dass ich Menschen mit dem Evangelium erreichen will? Schalt das Video noch mal ganz kurz auf Pause und denk mal drüber nach, was sind eigentlich deine Lebensziele? Und wenn du merkst, dass Jesus in deinem Lebensziel gar nicht vorkommt, dann wäre vielleicht mal die Zeit, die Frage zu stellen, wo muss ich in meinem Lebensziel den Kurs wechseln? Das Erste, was Paulus Timotheus gesagt hat, grenzt dich von diesen Menschen ab. Es ist wichtig, dass du dich von diesen Menschen, die sich einen frommen Anschein geben, die sich als Christen bezeichnen, die ihren Glauben haben, die aber völlig entgegengesetzt dem Willen Gottes leben, dass du dich von solchen Menschen abgrenzt. Zweitens, dass du dir Vorbilder nimmst. Menschen, die ihren Glauben authentisch leben, Menschen, die leidenschaftlich sind, Menschen, die den Glauben an andere Menschen weitergeben, Menschen, die eine gute Ehe leben. Es ist wichtig, dass wir als Christen Vorbilder haben. Und das Dritte, was Paulus sagt, ist zu Timotheus, ab Vers 14 können wir das lesen. Du aber bleib bei dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren und bist von frühester Kindheit an mit den Heiligen Schriften vertraut, die dir die Weisheit vermitteln können, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Paulus sagt hier, Timotheus, das Entscheidende, woran du dich halten musst, ist das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes bleibt, das ändert sich nicht. Jesus hat auch gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde vergehen, diese Welt wird vergehen. Kulturen ändern sich. Gesellschaften verwandeln sich. Gesellschaftliche Ansichten, gesellschaftliche Werte, alles das, was heute unsere Gesellschaft modern ist, alles das, wofür unsere Gesellschaft steht, alles das wird sich verändern, das wird nicht so bleiben. Die nächste Generation in 50 Jahren wird wieder völlig andere Werte haben. Das heißt, Paulus sagt, es ist entscheidend, dass wir uns von unserem Lebensstil her nicht an unserer Gesellschaft orientieren, nicht an den Werten unserer Gesellschaft, weil sie sich eh ändern, sondern dass wir uns an dem Wort Gottes orientieren. Paulus sagt, der Nutzen der Heiligen Schrift ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von Sünde. Sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Ich habe oft den Eindruck, dass viele Christen das Wort Gottes nur darauf beschränken, dass es uns helfen soll, an Gott zu glauben. Es geht uns darum, die richtigen Dogmen zu finden, die richtigen Glaubenssätze, das, was wir glauben müssen, wie wir glauben müssen. Aber Paulus macht hier ganz klar deutlich, dass die Schrift nicht nur dazu da ist, um uns die Wahrheit über Gott, über Jesus Christus zu lernen, sondern auch die Wahrheit darüber, wie wir ein gutes Leben führen können, ein Leben, das Gott Ehre gibt. Und das ist Paulus hier ganz wichtig, denn Paulus sagt ja hier auch, dass alle, die so leben wollen, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen müssen. Das heißt ja letztendlich, wenn wir wirklich nach den Werten der Bibel leben werden, dann werden wir auch erleben, dass es Anfeindungen an verschiedenen Stellen gibt. Paulus sagt, das lässt sich gar nicht ausschließen. Und genau hier liegt dieses große Problem von diesen Verführern, von diesen Menschen, von denen Paulus am Anfang gesprochen hat. Sie versuchen es nämlich immer mit ihrem Lebensstil der Gesellschaft recht zu machen. Sie versuchen nicht in der Gesellschaft anzuecken. Um des Friedens willen vielleicht, warum auch immer. Und sie haben viele gute Argumente parat. Vielleicht sagen sie, na ja, aber wenn man sich liebt, dann ist alles erlaubt. Vielleicht sagen Sie auch, naja, das war damals in der Bibel, Altes Testament, das kann man heute nicht mehr so sehen, wir haben uns verändert, die Welt ist modern geworden. Es gibt genug Ausreden und Entschuldigungen, die Menschen benutzen, um nicht nach den Werten und Maßstäben des Wortes Gottes leben zu müssen. Und Paulus sagt, diese Menschen laufen in die Irre. Und er ermutigt Timotheus und sagt, die Heilige Schrift, das hier soll die Grundlage für deinen Glauben und für deinen Lebensstil sein, auch in der Zeit des Endes. Das ist Teil der Rettung, das kann man nicht voneinander trennen. Glaube wirkt sich immer auf den Lebensstil aus. Und darum ermutigt Paulus den Timotheus hier und sagt, hör zu, das Wort Gottes ist und bleibt die Grundlage für jeden Jünger Jesu. Darin steht, wie wir ein Leben leben können, das Gott gefällig ist. Das hilft uns, eine Ausrichtung für unser Leben zu finden, das Gott Ehre gibt. Dass wir letztendlich nicht ein Leben vergeuden, indem wir unseren eigenen Wünschen und Träumen und Begierden nachjagen und letztendlich verloren sind. Wir müssen darum kämpfen, als Jünger Jesu in der Nachfolge zu bleiben, standhaft zu bleiben. Uns nicht von Menschen, von Meinungen und von der Gesellschaft davon abbringen lassen. Und das war die große Gefahr, die Paulus in dieser Zeit des Endes oder in der Endzeit gesehen hat, dass viele Menschen, die diesen frommen Anschein haben, letztendlich in ein Leben abdriften, das nur egozentrisch ist, das nur die eigenen Bedürfnisse im Blick hat, das sich nicht mehr um andere kümmert. Und Paulus sagt, das ist die große Gefahr. Und er ermutigt Timotheus und sagt, Junge, bleib standhaft. Und ich glaube, das ist genau die Botschaft, die Jesus auch heute für uns hat. Es geht darum, dass wir standhaft bleiben, in unserem Glauben, in unserem Lebensstil. Dass wir durch die Art und Weise, wie wir in dieser Gesellschaft leben, Gott die Ehre geben und ein Leben leben, das ihn ehrt, indem wir sein Wort befolgen, uns nach seinem Wort ausrichten und nicht nach der Gesellschaft oder das, was gerade modern oder in ist. Vielen Dank fürs Zuhören und Gott segne dich.